ARD. Moin und willkommen zu einer neuen Folge, wenn ihr heute in Hamburg unterwegs seid und das hier hört. Dann steht euch vielleicht Ed Sheeran gegenüber. Ist genauso passiert in Stuttgart, als er diese Woche da ein Konzert gegeben hat. Da tauchte er plötzlich in der Fußgängerzone auf und fing an, neben einem Klavierspieler zu singen. Morgen, Sonnabend und Sonntag tritt er ja bei uns im Volkspark auf, also solltet ihr ihn heute unterwegs treffen, dann gebt uns Bescheid. Bescheid gegeben haben gestern Abend auch viele Menschen am Elbufer in Övelgönne. Da waren nämlich zwei Männer in die Fahrrinne der Elbe geschwommen. Über die Geschichte reden wir gleich. Dann haben wir nachgefragt, warum noch immer so viele Schulkinder in Containern unterrichtet werden und wie und wann sich die Lage bessern soll. Zuerst aber sprechen wir über ein lang erwartetes Geständnis in einem Mordprozess. Wir haben heute den 3. Juli.
Der Tag, die Stadt, die Infos von NDR 90,3.
Also, dieser Fall hier hat viele von uns bewegt hier bei uns in der Stadt. Eine Mutter hat 7 Monate lang unschuldig im Gefängnis gesessen, weil sie beschuldigt worden war, vor 3 Jahren einen Mann ermordet zu haben. Dass sie es nicht war, steht fest, nur wer war es dann? Lange sah es so aus, als würde der Fall nie aufgeklärt werden. Heute nun aber ist was Spektakuläres passiert und das hat Elke Spanner, unsere Gerichtsreporterin, miterlebt. Bevor wir dazu kommen, Elke, erzähl doch bitte nochmal, wieso die unschuldige Mutter eines Babys im Gefängnis gelandet ist.
Ja, es geht ja bei dem Ganzen um den Mord an einem Mann in seiner Wohnung in Borgfelde. Der Mann war ein Rentner, ein früherer Gastronom. Und der hat per Anzeige eine Frau gesucht für seinen Haushalt. Und die Frau, um die es dann später geht, die war mal bei ihm, um da Probe zu putzen und zu bügeln in der Wohnung. Und nachdem dieser Mann dann ermordet worden war, hatte man ihre DNA-Spuren in der Wohnung gefunden und dachte dann, okay, sie war's. Mhm. Und daraufhin wurde sie verhaftet. Sie hatte damals ein kleines Baby. Das Baby war ihr dann weggenommen worden in der Untersuchungshaft. Das durfte nicht bei ihr bleiben, kam in Pflegefamilien, später in ein Heim. Das Ganze war sehr hochdramatisch. Es hatte sich schon frühzeitig eigentlich abgezeichnet, dass sie eigentlich ein Alibi hatte zu der Tatzeit. Das hatten ihre Anwältin nämlich schon sehr früh der Polizei gesagt. Man hat das aber nicht wirklich ernst genommen, nicht weiter verfolgt. Ja, weil sie das Alibi bekommen hat von einer Bekannten. Dazu muss man wissen, dass die Frau damals illegal in Hamburg war. Sie ist Kolumbianerin, hatte keinen Aufenthaltsstatus und sie hatte, das war ihr Alibi, in einem Hotel geputzt, hatte aber natürlich keinen Arbeitsvertrag, mit dem sie das hätte belegen können. Und das Alibi hat sie bekommen von einer Kollegin und die hat man aber nicht wirklich ernst genommen. Und erst später, als diese Kollegin dann Monate später im Prozess als Zeugin geladen wurde, da auf einmal fielen allen alles aus dem Gesicht, weil klar war, die Frau sagt die Wahrheit und die beschuldigte, verhaftete Frau hat ein Alibi.
Und nach ihrem Freispruch mussten die Ermittlungen dann ja nochmal ganz von vorn losgehen. Und dann führte die Spur zu 3 Männern, richtig?
Richtig. Und diese 3 Männer, die sind jetzt angeklagt. Und sie waren eigentlich angeklagt mit der Version, dass sie damals bei dem Rentner gewesen wären, um da irgendwelche Schulden aus Prostitutionsleistungen einzutreiben, die der Mann noch gehabt habe. Und da hat aber heute einer der 3 Angeklagten, der hat jetzt gestanden und hat gesagt, nee, das wiederum war gelogen, das ist nicht richtig. Es ging wohl um einen Einbruch. Er hat das so dargestellt, dass sie bei dem einfach eingebrochen waren, weil dieser Rentner vorher sein spanisches Restaurant verkauft hatte. Man dachte, der hat viel Geld. Das Geld hat er in der Wohnung. Deswegen sind sie dahin, wollten da einbrechen, wollten das Geld irgendwie holen. Dann war der Mann da und dann hat er es heute so dargestellt, als wenn das alles voll aus dem Ruder gelaufen wäre. Der habe sich dann gewehrt, viel mehr als man gedacht hätte. Und bei dem Gerangel und Kampf im Schlafzimmer, dann wurde er gefesselt und geschlagen, weil er sich weiter gewehrt hätte und plötzlich wäre er tot gewesen.
Und jetzt hat er gestanden?
Er hat damit gestanden, dass die 3, die jetzt angeklagt sind, die Täter seien. Genau, er hat dann so ein bisschen versucht, seinen eigenen Anteil so ein bisschen runterzuspielen. Die anderen beiden Angeklagten sind 2 Brüder. Er hat dann versucht, so die Hauptverantwortung denen zuzuschieben. Aber die werden den nächsten Wochen auch noch aussagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie versuchen, das Bild da vielleicht wieder so ein bisschen zu korrigieren.
Wusste der das Geständnis abgelegt hat, denn eigentlich, dass eine Unschuldige sozusagen an seiner Stelle im Gefängnis sitzt?
Ja, das hatte er mitbekommen. Er hat erzählt, dass er das Wochen später irgendwie gelesen hat in irgendeiner Nachricht. Und das war auch eine Stelle heute im Prozess, die fand ich wirklich zynisch. Dann hat er gesagt, er hat das dann so gelesen, hat gedacht, oh, das ist ja traurig, dass für mich eine fremde Frau in seinem Gefängnis ist. Und später hat er nochmal gesagt, ja, er habe sich dann schon sehr schlecht und sehr schuldig gefühlt.
Und die Frau, die damals beschuldigt wurde, wie geht's der heute? Ihr Kind hat sie wieder, ne?
Genau, sie hat das Baby zurückbekommen und ihr geht's heute tatsächlich, kann man sagen, gut. Ich habe die vor, weiß nicht wann, es war ein, zwei Wochen erlebt. Da hat sie in diesem neuen Prozess jetzt als Zeugin ausgesagt. Da hatte ich auch die Gelegenheit, mit ihr länger zu sprechen. Und ich weiß, dass sie mittlerweile einen festen Aufenthalt in Hamburg hat, also nicht mehr wie damals illegal ist, dass ihr Baby wieder bei ihr ist. Sie hat eine Arbeitserlaubnis, sie hat einen festen Job und sie hatte auch schon zwei Töchter in Kolumbien und die leben mittlerweile auch bei ihr. Also es hat für sie persönlich ein spätes, dann doch noch irgendwie ganz glückliches Ende gegeben.
Danke, Elke. Ja, und wenn ihr die ganze Geschichte dahinter hören wollt, Elke hat in ihrem Podcast Gerichtssaal 237 viele Hintergrundinfos dazu zusammengetragen. Und zwar ist das die allererste Folge und die findet ihr in der NDR Hamburg App. So, die große Hitze ist erstmal wieder vorbei und ganz besonders erleichtert dürften die tausende Schülerinnen und Schüler in Hamburg sein, die nicht im Schulgebäude unterrichtet werden, sondern in Containern. Jenny Witt hat da mal nachgefragt. Gestern im Container, wie heiß muss es da wohl gewesen sein?
Ich stelle es mir höllisch vor. Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich weiß, dass an der Max-Brauer-Schule in Altona die Eltern das schon thematisiert haben und zwar schon länger noch, lange vor dieser extremen Hitze. Und selbst ohne diese Hitzeperiode hatten die schon Messungen gemacht und das war zwischen 28 und 30 Grad in den Sommermonaten.
Ja, kann man sich gestern vorstellen, bestimmt über 40 Grad.
Denke ich auch, genau.
Es betrifft ja nicht gerade wenige Schulen, dass die aus Platzmangel in Container ausweichen müssen, sondern?
Ja, 314 in Hamburg, eine Menge. Also die Linken-Fraktion hatte eine Anfrage an den Senat gestellt und diese Zahlen sind gerade veröffentlicht worden. Ja, mehr als 300 Container an den Schulen. Einige von ihnen haben sehr, sehr viele. Also eine Schule in Harburg, die Elisabeth-Lange-Schule, eine Stadtteilschule, die haben 19 da stehen. An anderen sind es weniger, aber es gibt sehr, sehr viele Schulen, die diese Container nutzen und auch lange. Die sollen eigentlich laut dem Senat nur eine Übergangslösung sein. Aber es gibt 14 Schulen, wo die Dinger schon seit mehr als einem Jahrzehnt stehen. Also
Nein.
So mobil, das heißt ja mobile Klasse. So ganz mobil sind sie nicht. Und die Frage ist wirklich, soll das so weitergehen? Der Senat sagt nun ja, das ist eine Maßnahme, weil eben die Schülerzahlen so zugenommen haben. Aber auf Dauer ist es keine Lösung, denke ich mal.
Nee, wie viel zahlt die Stadt denn eigentlich für die Containermiete?
Eine Menge, um die 8 Millionen jährlich. Dieses Jahr sind 7,5 Millionen anvisiert, letztes Jahr waren es sogar mehr als 8 Millionen. Das liegt daran, dass jeder Container um die 2.800 Euro Miete pro Monat kostet. Und das summiert sich natürlich, also das ist schon ein Packen Geld.
Vermutlich immer noch günstiger, als ein neues Schulgebäude zu bauen.
Ja, sicher, aber auf Dauer ist es natürlich schwierig, dann doch ganz schön viel Geld. Ne?
Also gestern standen die kurz vorm Hitzschlag und im Winter müssen die dann vermutlich Wärmflaschen mitbringen. Ne?
Genau. Das und das sagen auch die Eltern Anna Max Brauer und ich zitiere jetzt nur, weil wir von diesem Fall wissen, das ist wahrscheinlich auch an anderen Schulen der Fall. Die sagen halt, das ist so kalt, dass die Kinder im Winter Jacken anziehen im Unterricht. Und das Bezirksamt Altona, das hat sich jetzt auf die Seite der Eltern geschlagen und sagt auch, die Temperaturen sind einfach nicht zumutbar. Die sagen sogar, dass der Krankenstand bei den Kindern im Winter überdurchschnittlich hoch ist, weil die sich einfach verkühlen in den Containern. Und die haben jetzt die Schulbehörde aufgefordert, ganz, ganz dringend da was zu tun, entweder mit Dämmung oder mit leistungsfähigen Heizungen und Klimaanlagen auf Dauer, aber da ist irgendwie Not am Mann.
Also das heißt, da ist aber auch eine Lösung in Sicht, dadurch, dass sie das jetzt dämmen und...
Naja, das ist noch nicht beschlossen. Das ist jetzt eine Forderung vom Bezirksamt an die Schulbehörde. Ob die Schulbehörde der nachgibt, wissen wir noch nicht.
Ja, danke für diese Information, Jenny.
Gerne.
Um nochmal auf die Hitze gestern zurückzukommen, da sind ja gestern Abend zwei Männer in Övelgönne in die Elbe gestiegen, mit dem sehr sportlichen Vorsatz, einmal auf die andere Seite zu schwimmen. Elias Bartel, unser Polizeireporter, was war da los?
Ja, das dachte ich mir auch, als ich das gehört habe. Ich habe mir das erstmal angeschaut vor Ort, was denn da wirklich los ist. Eine wahnsinnige Idee, vor allem bei dieser Strömung in der Elbe. Du kannst dir das vorstellen, aber 36 Grad gestern und dann kurz vor dem Gewitter, dass man sich da nochmal abkühlen möchte. Ja, können wir, glaube ich, beide nachvollziehen. Aber dann mit der Idee, auf die andere Elbseite zu schwimmen, das ist natürlich ungünstig. Da gingen dann direkt Notrufe bei der Feuerwehr und bei der Polizei ein. Von den Leuten am Elbstrand, aber auch über den Schiffsfunk meldeten sich natürlich Kapitäne. Die meinten, hier schwimmen zwei Leute mitten in der Fahrrinne. Das ist ja wirklich lebensgefährlich.
Total.
Die Wasserschutzpolizei ist direkt ausgerückt mit einem schnellen Motorboot. Die Feuerwehr kam mit einem Löschzug, mit zwei Rettungswagen, mit dem Notarzt. Das große Feuerwehrschiff rückte aus. Ja, und dann ein paar Meter oder schon ein kurzes Stück vom Elbstrand weg hat die Wasserschutzpolizei die beiden Männer dann eingesammelt und zurück zum Anleger Övelgönne gebracht.
Und wir haben ganz viele Nachrichten bekommen von euch. Ihr wolltet wissen, ja, wer zahlt denn so einen Einsatz überhaupt? Elias, weißt du das mittlerweile?
Ja, in diesem Fall, ich habe nochmal mit der Feuerwehr gesprochen, wie das denn ist, weil wir diese ganzen Nachrichten bekommen haben. Die Feuerwehr hat aber gesagt, die Männer waren eindeutig in einer Notlage. Ich habe es ja gerade schon gesagt, da herrscht wirklich Lebensgefahr, wenn sie da in der Fahrrinne sind. Und wenn Lebensgefahr herrscht, dann ist die Feuerwehr natürlich zur Stelle und hilft den Leuten und holt sie dann auch aus dem Wasser raus. In diesem Fall ist das eine Notlage, also die Allgemeinheit trägt dann da die Kosten.
Mhm. Darf man das denn überhaupt, in der Elbe zu schwimmen? Ich meine, ich frage das jetzt mal so, ich war selber schon mal in der Elbe schwimmen, aber war es erlaubt?
Ja, also ganz verboten ist es natürlich nicht. Also das ist kein Badegewässer, sondern eine Schifffahrtsstraße. Und man kann sich das ganz gut vorstellen bzw. vergleichen. Ein Pressesprecher von der Feuerwehr hat diesen Vergleich mal vor ein paar Jahren eingebracht und ich finde den sehr passend. Spazieren gehen auf der Autobahn, das macht ja auch keiner. Auf die Idee kommt ja auch niemand. Das ist wirklich, wirklich lebensgefährlich, weil auch diese ganzen Strömungen, die sieht man einfach nicht. Die sind unter der Wasseroberfläche und wenn man dann da von so einer Strömung oder von einem Strudel erwischt oder erfasst wird, dann kann man sich da aus eigener Kraft kaum noch retten, beziehungsweise wird auch unter die Wasseroberfläche gesogen. Und wir sehen es in den letzten Jahren immer wieder, da ertrinken einfach Menschen. Und ja, man sollte nicht auf der Autobahn spazieren gehen. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
Also es gibt kein offizielles Badeverbot, aber wir appellieren mal an den gesunden Menschenverstand.
Richtig.
Dankeschön, Elias. Definitiv ungefährlicher als in der Elbe zu schwimmen und vielleicht auch vergnüglicher ist das Zeise Open Air, also das Freiluftkino des Zeise-Kinos im Innenhof des Altonaer Rathauses. Geht nämlich heute Abend schon los und zwar mit dem phönizischen Meisterstreich. Da freue ich mich schon richtig drauf. Euch auch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.